Was würdest du denken, wenn du ganz genau wüsstest, morgen um diese Zeit bin ich tot? Was würdet ihr da denken? Du hast nur noch weniger als 24 Stunden zu leben. Wie würdest du die Zeit verbringen? Ja, einige nicken ganz eifrig, wissen ganz genau, was sie machen würden. Andere Leute gucken ein bisschen ratlos. Beides ist verständlich. Die meisten von uns, denke ich, würden, also jedenfalls geht es mir so, die Zeit am liebsten mit sehr engen geliebten Menschen verbringen und alles das nochmal sagen, was einem so auf dem Herzen liegt und Dinge besprechen, die einem wichtig sind. Wie hat Jesus diese Zeit verbracht, diese letzten Stunden, bevor er sterben musste? Darum geht es im heutigen Text. Und ich habe ihn überschrieben mit Zeitenwende. Jetzt wird alles anders. Ich weiß gar nicht, könnt ihr, genau, du klickst da hinten, ne? Ich habe hier keinen Drücker, alles klar. Zeitenwende, jetzt wird alles anders. Zeitenwende ist ja ein Begriff, den hört man heutzutage öfter auch mal in den Nachrichten und so. Der wird im Augenblick gerne von Politikern bemüht. Und ich habe mal nachgeguckt, wie das überhaupt definiert ist, dieser Begriff. Da gibt es eine Definition im Duden. Der Duden sagt, das ist das Ende einer Epoche oder Ära und der Beginn einer neuen Zeit. Das Ende einer Epoche oder Ära und der Beginn einer neuen Zeit. Gut, das trifft jetzt in gewisser Weise schon auf das Jahr 2022 zu. Ihr wisst alle, was schon in dem ersten halben Jahr dieses Jahr passiert ist. Das war in vielerlei Hinsicht eine Zeitenwende. Aber das ist doch nur einer unter vielen Zeitenwenden, die es schon in der Geschichte immer wieder gegeben hat. Nur ein bedeutender Einschnitt unter vielen. Ich habe immer Geschichte gerne gemocht und ich weiß, da bin ich auf einer Seite mit vielen von euch. Konstantin, die konstantinische Wende wird sogar so genannt. Ja, oder Karl der Große, Beginn von Europa oder Reformation oder Französische Revolution oder die Weltkriege im letzten Jahrhundert oder. Es gab viele Zeitenwenden, die also auch wirklich auf lange Sicht, auf Jahrzehnte und Jahrhunderte die Welt verändert haben. Aber solche Zeitenwenden, die kommen und die gehen und irgendwann sind sie nur noch Stoff für Geschichtsbücher oder Geschichtsfreaks wie mich. Unser Text heute spricht von einer viel bedeutenderen Zeitenwende, die weltgeschichtlich einmalig ist. Und die findet nicht auf großer Bühne im Scheinwerferlicht der Medien statt, sondern in einem ganz unscheinbaren Raum in Jerusalem. Und die Szene, die Johannes uns da beschreibt, ist voller dramatischer Gegensätze. Ja, da geht es also drum, da hat Jesus gerade das Passamahl mit seinen Jüngern gefeiert. Und bei Johannes ist ja nicht vom Abendmahl die Rede. Da ist ja das Abendmahl nicht beschrieben. Aber dafür ist beschrieben, wie Jesus seinen Jüngern wie ein Sklave, um seine Demut zu zeigen, die Füße wäscht. Und es ist ja interessant, er wäscht allen seinen 12 Jüngern die Füße. Allen 12, auch dem Judas. Auch dem, von dem er ganz genau weiß, der bringt mich jetzt gleich ans Kreuz. Dem zeigt er auch auf die Art und Weise seine Liebe. Und direkt vor unserem Predigttext heißt es dann, der Satan fährt in Judas, Judas geht raus und dann ganz dramatisch, und es war Nacht, steht da. Und es war Nacht. Und das war nicht nur, weil es gerade dunkel war und die Uhrzeit halt nachts war, sondern es war wirklich eine ganz tiefe geistliche Nacht auch. Und den Text möchte ich jetzt lesen in Johannes 13, die Verse 31 bis 35. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Liebe Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jetzt ist es also soweit. Jetzt ist der Weg frei, Vorhang auf zum letzten großen Akt des Dramas. Diese Verse, die wir gerade gelesen haben, sind praktisch der Einstieg in die sogenannten Abschiedsreden Jesu. Von hier an, durch die ganzen Kapitel 14 und 15 und 16 und dann nachher das lange hohe priesterliche Gebet in Kapitel 17, 4,5 Kapitel nimmt sich der Johannes hier Zeit, diese letzten Stunden Jesu mit seinen Jüngern zu beschreiben. Diesen letzten Abend und die Nacht. Und wie Thomas vorhin schon in der Einleitung gesagt hat, Jesus ist ja das Licht der Welt. Und dieses Licht der Welt geht jetzt in die finsterste Nacht. Er wird bald von einem seiner engsten Freunde, von einem der 12 Jünger, verraten und dann für 30 Silberstücke verschachert. Und Jesus weiß ganz genau, was kommen wird. Jesus weiß, morgen um die Zeit bin ich tot. Und er, der das Leben in Person ist, geht in den Tod. Das ist für ihn ja noch viel schlimmer, als für uns zu wissen, wir wären am nächsten Tag tot. Und deswegen verbringt er jetzt diese letzten Stunden, diese letzte Nacht, diesen Abend und die Nacht mit seinen Jüngern, um Zeit mit ihnen zu verbringen, wo er ihnen nochmal die ganz wichtigen Sachen sagen kann, die wie sein Vermächtnis, sein Testament sind. Der erste Punkt, die ersten zwei Verse, Verse 31 und 32 habe ich überschrieben mit jetzt wird Jesus verherrlicht im Leid. Ich muss euch da gleich was gestehen. Ich bin, vielleicht gehen jetzt einige Leute raus, ich bin kein großer Freund vom Johannesevangelium. Ich finde das Johannesevangelium echt schwierig zu lesen. Also manche Leute sagen, Johannesevangelium super, ist mein Lieblingsevangelium. Geht mir nicht so. Ich habe wirklich jedes Mal Mühe, weil die Worte sind so einfach. Ja? Das sind ganz einfache Worte. Im Griechischen kommt das Johannesevangelium mit dem kleinsten Vokabular aus von allen anderen Evangelien. Aber die Tiefe davon, da geht es ständig um Licht und Finsternis und Leben und Tod. Und die Worte, klar, die versteht man. Aber was ist damit gemeint? Was meint Jesus hier? Und diese ersten Sätze von dem Predigtext, da habe ich wirklich mit gerungen, muss ich euch gestehen. Ich finde es echt verwirrend und schwierig. Also Luther übersetzt hier sehr wörtlich, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. What? Also ich verstehe das nicht so einfach. Ich verstehe die Worte, aber was meint er damit? Was ist denn hier verherrlichen? Und auf was bezieht er sich denn hier? Und da möchte ich euch jetzt einfach mal fragen. Hat da jemand eine Idee? Also ihr dürft das einfach reinreden. Ich wiederhole es dann, damit es auch alle verstehen. Hat einer eine Idee, was Jesus hier mit dieser extremen Wiederholung von dem Wort verherrlichen wirklich meint hier?
Ja, dass er zur Rechten des Vaters sitzt.
Dass er zur Rechten des Vaters sitzt. Aber jetzt ist der Menschensohn verherrlicht. Der sitzt ja noch nicht da. Der sitzt ja noch mit seinen Jüngern. Ja, aber ich meine, es ist sicher, aber ich habe auch zuerst gedacht, ja, Verherrlichung dann im Himmel, aber er sitzt ja noch da. Aber ja, ist sicherlich ein Aspekt.
Herrlichkeit meint immer Wesen Gottes.
Das Wesen Gottes. Also Klaus Hermann sagte, er wird zur Rechten des Vaters gehen bald. Und Ebo meint jetzt, dass Herrlichkeit bedeutet das Wesen Gottes und das wird offenbar. Okay.
Weil er den Sieg erhoben hat, Jesus.
Er wusste das vorher und spricht das dann praktisch schon in die Zukunft rein. So.
Ja? Das vielfältige Verherrlichen hier sieht aus wie so eine Identität in der Heiligkeit.
Identität in der Heiligkeit. Aha. Jesus als der Heilige, und das spiegelt seine Identität wieder, okay. Noch eine Idee? Bitte? Ja, okay, gut, ich sehe schon, ja. Da.
Es kommt zusammen, er ist Mensch und er ist Gott.
Aha.
Dann ist er vollständig.
Ja.
Vollständig in Gottes Gegenwart und in der Menschengegenwart ist er dann halt dieses wirkliche Licht, das wirklich ausstrahlt.
Mhm. Okay, also seine Menschheit und Gottheit, die kommen zusammen und das strahlt dann sein Wesen aus, okay. Aha.
Es ist mit der Handlung von Judas vollbracht, also die ganze Vollzug des Wahrnachts, das ist jetzt dann schon passiert, im Unsichtbaren.
Ja, okay, sehr gut. Ja, ich meine, das ist ja alles, es stimmt alles, aber es ist ja in dem Sinn noch nicht passiert. Es ist ja eigentlich nicht anders als eine halbe Stunde vorher. Und trotzdem sagt Jesus das schon prophetisch, als wäre es schon passiert, ne? Gut, dann kann ich ja eigentlich gehen, dann habt ihr ja schon alle. aber genau, das. Ich habe dann einfach mal ein bisschen nach diesem Wort verherrlichen, besonders im Johannesevangelium geguckt. Und es wird oft in ein bisschen einer anderen grammatischen Form gebraucht, als Gott wurde verherrlicht nach Wundern oder so. Ja, wenn eine Heilung stattgefunden hat, dann haben Leute Gott die Ehre gegeben, und das ist auch dieses Wort. Aber in dieser Form wird es in ein paar Versen so gebracht, und da möchte ich mal mit euch durchgehen. In Kapitel 7, haben wir hier auch drauf, genau. Jesus rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Ja, also da spricht Jesus auch prophetisch praktisch von Pfingsten. Ja? Wenn der Geist kommen wird, dann werden Ströme lebendigen Wassers von den Leuten fließen, die an mich glauben. Aber das ist noch nicht da. Warum ist es noch nicht da? Weil er noch nicht verherrlicht ist. Also da ist eine zeitliche Abfolge: Passion, Tod, Auferstehung und dann Pfingsten. Ja? Dann in Kapitel 12, Vers 16 steht da: Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Auch wieder, als es passiert ist, haben die Jünger es nicht verstanden. Später im Rückblick, als alles eben Tod und Auferstehung und Himmelfahrt passiert ist, das geht hier um den Einzug in Jerusalem, da haben sie es dann verstanden, da wurden die Zusammenhänge klar. Und dann in Kapitel 12 steht ab Vers 23: Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Der Kontext hier ist, es kommen eine Gruppe von Griechen, also griechisch sprechenden Menschen, wahrscheinlich Juden oder Proselyten, kommen zu den Jüngern und sagen: Wir möchten so gern Jesus sehen. Wir möchten diesen berühmten Jesus endlich mal kennenlernen. Die Jünger kommen dann zu ihm und sagen ihm das, und dann sagt Jesus das hier. Nicht: Ach ja, bring die mal her, lass uns mal treffen oder irgendwas, oder nee, ich will die jetzt nicht sehen, habe ich keine Zeit für, das ist irgendwas. Dann lässt Jesus praktisch die Griechen stehen und sagt dieses hier. Und so reagiert er auf diesen Wunsch der Griechen, ihn zu sehen, und sagt: Jetzt ist die Stunde gekommen, in der ich verherrlicht werde. Dann redet er von seinem Tod und sagt: Ich fürchte mich davor. Mir ist gruselig. Das ist eine angstmachende Geschichte. Aber andererseits, ich freue mich, dadurch wird Frucht entstehen. Ja? In seiner Unruhe bittet er jetzt den Vater, dass er seinen Namen verherrlicht, und Gott antwortet, eine der ganz wenigen Stellen im Neuen Testament, wo Gott direkt praktisch aus dem Himmel hörbar redet und sagt, ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Da denke ich auch wieder, habe ihn verherrlicht, wird ihn wieder verherrlichen, was denn da jetzt gemeint? Ja, wahrscheinlich in der Vergangenheit schon, wenn in der Herrlichkeit, wie wir es vorhin gesagt haben, der Charakter Gottes sichtbar wird, dann ist schon in der Vergangenheit durch Jesu Wunder, durch die Heilungen, durch seine Predigten und so ein Stück weit das sichtbar geworden. Und jetzt will ich es nochmal machen, auf eine andere Art und Weise. Also, was sehen wir aus den ganzen eine habe ich noch hier, genau. In Kapitel 17, da kommt eben dieses hohepriesterliche Gebet. Und da gleich am Anfang von dem Gebet, solches redete Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Und dann in Vers 5, und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ja? Also das ist jetzt ganz kurz vor der Gefangennahme. Jesus betet und sein Tod steht kurz bevor. Und in diesem, was jetzt kommen wird, wird der Vater und der Sohn verherrlicht. Und Jesus soll die Herrlichkeit wiederbekommen, die er schon hatte, bevor er Mensch wurde. Also, was können wir da drin sehen in den ganzen Versen? Im Johannesevangelium verherrlichen, da geht es immer irgendwie in Bezug auf Passion, auf Leiden, auf Sterben Jesu, auf Auferstehung und auf Himmelfahrt. Dieses ganze Ding wird so als ein Paket gesehen. Und es heißt eben, die wahre Natur Jesu wird offenbart, seine einzigartige Herrlichkeit. Andere Bibelübersetzungen, die weniger wörtlich als Luther übersetzen, die Neue Evangelistische zum Beispiel, die übersetzen in Vers 31, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit sichtbar und auch die Herrlichkeit Gottes wird durch ihn offenbar. Ich habe euch was mitgebracht heute, damit das auch ein bisschen praktisch wird. Manche von euch wissen vielleicht, die mich ein bisschen besser kennen, ich habe ein paar Jahre meines Lebens in Idar-Oberstein verbracht. Idar-Oberstein, kennt das irgendjemand? Edelsteine. So. Das ist das Bekannteste, was die Leute mit Idar-Oberstein verbinden. Die Felsenkirche. Nicht Felsendom ist in Jerusalem, die Felsenkirche. Genau. Genau, ja. Und da gibt es immer noch ganz viele Leute, die irgendwie im Edelstein-Business, Schleifereien und Edelsteinverkauf und so sind. Und ich habe euch hier eine sogenannte, nein, was seht ihr hier? Ist ein bisschen klein, aber ist ein bisschen...
Stein.
Ein Stein. Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, was das für ein Stein ist. Aber von außen sieht das aus wie ein ganz normaler Stein, oder? So, wenn man den jetzt aufsägt, dann ist innen drin, das ist eine sogenannte, die Fachleute nennen das entweder Druse oder Geode. Und ich lasse euch das mal durchgehen, ich würde es gerne wiederkriegen am Ende.
Mal gucken, ne?
Vielleicht kriege ich nur die Hälfte. Genau, klicken wir mal weiter. Was seht ihr hier? Sieht aus wie ein Stein. Das ist jetzt der Ganze. Und das nächste Bild ist eine Vergrößerung von diesem Teil. Und das ist so eine Geode. Da ist praktisch ein Einschluss in einem Stein. Und wenn man den aufschneidet, dann kommt dieses Kristall hier zum Vorschein. Jesus, was sehen wir in Jesus? Mach mal das nächste Bild. Also hier war, was siehst du jetzt, ist, wen siehst du? Viele Leute haben Jesus so gesehen, als den umherwandernden Rabbi, den weisen Lehrer, den Provinzmann, der Wunder tat, der auch coole Sachen gesagt und getan hat, aber nicht viel mehr. Aber seine wahre Natur war den Menschen verborgen. Sie haben eben nur vor den Stein geguckt, sozusagen, ja. Aber jetzt, durch was wir in unserem Text jetzt gelesen haben, durch seinen Opfertod, durch Tod und Sterben und Auferstehung und Himmelfahrt wurde jedem klar, der ist nicht einfach nur so ein Rabbi, sondern Jesus ist der herrliche, ewige, allmächtige Sohn Gottes. Und ich denke, jetzt sind wir langsam sehr nahe dran zu sehen, was diese Verse hier wirklich bedeuten. Judas ist weg. Der ist, sagen wir mal, aus dem Weg jetzt, der Störenfried. Und der Weg ans Kreuz ist nicht mehr aufzuhalten. Und es ist ja sehr paradox. Jesus redet hier von Herrlichkeit und Verherrlichung. Aber was ihm bevorsteht, ist das krasse Gegenteil von Herrlichkeit. Das ist der schändlichste, brutalste, schmerzhafteste Tod, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Nackt an so einen Pfahl angenagelt zu werden und langsam zu ersticken und zu verbluten. Das soll Jesus verherrlichen? Wie soll das gehen? Aber eben durch das Leiden und Sterben, da ist ja nicht vorbei. Dann kommt die Auferstehung, dann kommt die Himmelfahrt und da wird der Menschensohn, der Messias, Jesus verherrlicht und seine wahre herrliche Natur wird für alle sichtbar. Und dadurch wird dann natürlich auch Gott verherrlicht, weil Gott am Ursprung von dem Ganzen steht, weil er Jesus gesandt hat und sich den ganzen Heilsplan so ausgedacht hat. Und das alles wird bald geschehen. Hier steht bald, ja? Also es wird jetzt in den nächsten Tagen, also morgen die Hinrichtung und dann die Auferstehung und so, wird bald bestehen. Was heißt das jetzt für uns konkret? Viele Menschen, auch in unserem Umfeld, sehen Jesus wie so eine Druse, nur von außen. Die sehen nur den Stein, die sehen nur diesen Rabbi und denken, ja. Also ich habe einen Schwager, der ist Buddhist, der ist bekennender Buddhist. Der sagt, ja, Jesus, cool, doch, der weiser Lehrer, ein weiser Mann nennt er ihn immer. Ja? Aber der sieht nur das, der sieht nur diese Außenseite. Ja? Aber seit Jesus verherrlicht ist, ist klar, dass er mehr als das ist, dass er nicht nur ein weiser Lehrer ist. Und wir, die wir ihn kennen hier, können ihn dafür anbeten, mit den wunderschönen Liedern, die wir heute Morgen gesungen haben und jeden Tag und so. Wir wissen, wer er ist. Aber es macht auch einen Unterschied für unser Zeugnis nach draußen, für die Leute, die Jesus eben nur als Stein sehen, nur als Rabbi sehen und nicht mehr, weil wenn wir anderen von Jesus erzählen, ist es halt wichtig, dass wir diese verherrlichte Seite von Jesus bekennen. Dass wir nicht nur von seinen Wundern und seinen weisen Predigten und tollen Lehren erzählen, das auch. Aber da darf es nicht stehen bleiben, weil ich weiß noch, als wir hier noch in Godesberg gewohnt haben, oben im Waldkrankenhaus gearbeitet hatten, hatten wir einen Patienten, mit dem hatte ich über Jesus geredet. Der stellte sich dann raus, er ist ein hochintellektueller Professor, Doktor, irgendwas, Humanist. Und er sagt, ja, nee, Jesus, ganz, ganz, ganz toll. Aber eben, der sah ihn auch nur so. Und der hat nachher sich bedankt für die tollen Gespräche. Aber er blieb auf dieser Ebene stecken und sagte, Jesus, toller Menschheitslehrer, toller weiser Lehrer. Und viele deutsche Neuheiden, genauso wie Buddhisten, genauso wie die meisten Muslime, akzeptieren diese Seite von Jesus völlig problemlos. Aber wenn wir dann anfangen, von seinem Sühnetod, von seiner Auferstehung zu reden, von seiner Verherrlichung, von seinem Wiederkommen, dann wird es für die Leute meistens ein bisschen ungemütlich und dann sagen sie, also ich weiß nicht. Aber nur dadurch unterscheidet sich Jesus ja von den anderen großen weisen Lehrern, von einem Gandhi und von einem Martin Luther King und solchen Leuten. Ja. Durch seine Passion wurde sozusagen diese Druse aufgesägt und wurde sein wahres Wesen sichtbar für alle. Und das ist der Jesus, den wir verkündigen. Nicht nur den weisen Lehrern, sondern den herrlichen, allmächtigen Sohn Gottes. Der nächste Vers, Vers 33, den habe ich überschrieben mit: Jetzt muss Jesus die Jünger verlassen. Und das ist gut so. Jetzt muss Jesus die Jünger verlassen und das ist gut so. Bevor diese Herrlichkeit jetzt für alle sichtbar werden kann, steht eben noch dieser schwere, aber der entscheidende Schritt aus, der Schritt ans Kreuz. Und Jesus redet seine Jünger hier ganz, ganz zärtlich mit einem Kosenamen, meine lieben Kinder, an wie ein Vater seine kleinen Kinder anspricht. Das ist das einzige Mal, dass dieses Wort in allen vier Evangelien gebraucht wird. Also es ist eine ganz, ganz innige Zeit jetzt hier, die Jesus hier verbringt. Judas ist weg und mit den verbliebenen 11 Jüngern, auf Neudeutsch wird man sagen, Jesus verbringt hier Quality Time. Ja, also eine ganz innige Zeit mit seinen Jüngern. Aber er muss ihnen was sagen, was sie nicht hören wollen. Es dauert nämlich nicht mehr lange, nur noch eine kurze Zeit und ich werde euch verlassen und ihr könnt nicht mitkommen. Da steht jetzt die Trennung unmittelbar bevor und ihr werdet mich suchen, aber nicht finden und könnt nicht mitkommen. Genau das Gleiche hat er vorher schon zweimal zu den Juden gesagt. In Kapitel 7, 33, noch einen davor wieder, genau, in den zwei Versen. Aber da war es in einem ganz anderen Zusammenhang. Entschuldigung. Da war es zu dem jüdischen Volk, was ihn abgelehnt hat und was ihn missverstand und dessen Führer ihn ja töten wollten. Und das Interessante ist ja, er redet hier von den Juden in der dritten Person. Die Juden, die Jünger waren ja alles Juden. Wieso sagt er, ich habe das zu den Juden gesagt? Das ist, wie wenn ich zu euch sagen würde, ich habe das zu den Deutschen gesagt oder so. Ja? Aber da nimmt er die Jünger schon fast als eine neue Gruppe raus und sagt, ihr gehört eigentlich nicht mehr zu denen. Ihr gehört nicht mehr zu den Juden, die mich ablehnen. Ihr seid jetzt schon eine neue Gemeinschaft hier von meinen Nachfolgern. Auch wenn ihr natürlich Juden bleibt. Das Volk hat mich nicht verstanden, aber was ist mit euch? Versteht ihr, um was es hier geht? Stellt euch mal vor, wie bitter das für die Jünger gewesen sein muss. Sie waren jetzt 3 Jahre mit Jesus unterwegs, haben ganz, ganz enge Gemeinschaft mit ihm gehabt, haben all das erlebt, haben all das gehört. Und da ist eine Beziehung gewachsen und Jesus war alles für sie. Und jetzt sagt Jesus, ich muss gehen. Was sollen werden ohne ihn? Sie haben ja alles verlassen, sie haben alles aufgegeben für ihn und jetzt auf einmal will er sie alleine lassen. Warum nimmt er jetzt Abschied? Also die Jünger haben das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht verstanden. In den folgenden Abschnitten, in den nächsten Kapiteln kommt immer wieder von den Jüngern die Frage, wohin gehst du? Wenn Jesus wieder sagt, ich gehe, ich lasse euch alleine zurück oder so, dann sagen die, ja, wohin gehst du? Wir wollen mitkommen und so. Die haben das noch nicht wirklich begriffen. Aber bei den Juden, da hat er denen die harte Wahrheit gesagt, ihr werdet mich suchen und in eurer Sünde sterben. So ist es bei den Jüngern nicht. Die Jünger, die werden das dann verstehen und er erklärt ihnen, ich werde zum Vater gehen, aber ich werde wiederkommen. Und für die Zwischenzeit sende ich den Tröster und dann sagt er eben, es ist gut für euch. Ihr seid traurig, ja, ich verstehe es, ihr seid traurig, aber ihr versteht noch nicht, warum das gut für euch ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr euch manchmal wünscht, ach, wäre doch cool, wenn Jesus hier wäre. Wenn er so richtig hier jetzt sitzen würde und dann könnten wir nach der Predigt zu ihm gehen und sagen, hör mal, was meinst du denn mit verherrlichen und so, ja? Und mal einfach mit ihm direkt reden könnte, seine Antwort direkt hören würde, so wie die Jünger damals. Denke ich mir oft, ach, wär schon nett, dann hätte man ihn irgendwie nicht nur so nebulös wie im Augenblick. Ja? Und die Jünger, die hatten sich halt an diese ständige physische Gegenwart von Jesus gewöhnt und konnten sich jetzt nicht vorstellen, ohne ihn zu sein. Wir sind jetzt schon seit 2000 Jahren in dieser Zwischenzeit, wo Jesus körperlich nicht präsent ist. Wir folgen einem Herrn nach, an den wir nicht nur glauben, von dem wir 100% fest überzeugt sind, aber den man nicht sehen kann, der nicht jetzt gerade eben hier sitzt. Als wir in Asien gelebt haben, haben unsere buddhistischen Nachbarn so oft halb spöttisch, halb mitleidig gesagt, ach, die Christen, die armen Christen, die haben ja gar keinen Gott. Die beten Luft an. Das war immer der Ausdruck, den sie gesagt haben, die beten ja Luft an. Wie sind die auf die Idee gekommen? In den christlichen Kirchen waren keine Statuen, keine Bilder, vor denen sich die Leute niedergeworfen haben. Und dann haben sie gesagt, ja, dann ist da ja nichts, dann betet ihr halt die Luft an. Ja? Und tatsächlich ist es für uns Aber gut, dass Jesus nicht hier ist, weil was ist, wenn er hier wäre? Dann wäre nicht jetzt in der Hatschiergasse oder in sonst irgendeiner anderen Gemeinde oder in Asien oder in Saudi-Arabien. Er wäre nur hier. Er wäre an Raum und Zeit gebunden. Deswegen sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe, dann kann ich den Heiligen Geist schicken. Und durch ihn, durch den Heiligen Geist, ist Jesus jetzt überall gegenwärtig und in seiner Gemeinde und in seinen Nachfolgern. Und nur so kann sich das Reich Gottes ausbreiten. Das ist dann unser Herzensanliegen, bis unter allen Stämmen, Völkern, Sprachen, Nationen. Das hätte Jesus alleine als Mensch, der in einer menschlichen Form wäre, in 10.000 Jahren wahrscheinlich nicht geschafft. Aber durch den Heiligen Geist kann das jetzt parallel überall passieren. Die letzten Verse, jetzt gibt es ein neues Gebot, die Liebe als Erkennungszeichen. So, Jesus ist bald weg, unsichtbar, und er bereitet seine Nachfolger jetzt auf die neue Zeit vor, nach der Zeitenwende. Die Menschen, die können jetzt Jesu Charakter nicht mehr erkennen, indem sie ihn sich ansehen und sehen, wie er sich verhält in bestimmten Situationen. Jetzt sind wir gefragt. Jetzt sehen die Menschen, die Welt, den Charakter Jesu an uns, an unserem Verhalten miteinander. Ab jetzt sind wir seine Nachfolger, sein sichtbarer Leib oder wie Paulus es später dann ausdrückt, die Gemeinde als Leib Christi. Und jetzt sagt Jesus hier, dass er den Jüngern ein neues Gebot gibt. Warum neu? Und warum Gebot? Neu ist es nicht. Neu ist nicht, Liebe ist nicht neu. Liebe gibt es schon im Alten Testament, 3. Mose 19, sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das ist nichts Neues. Das gab es schon zu Moses Zeiten, aber was ist neu hier? Neu ist, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Die Qualität, der Vergleichspunkt, der ist neu. Das ist jetzt der Standard. Die Liebe, die Jesus ihnen vorgelebt hat und jetzt in den nächsten Stunden ihnen noch vorleben wird, das ist der Maßstab jetzt. Und warum Gebot? Liebe mich. Kann ich das befehlen? Kann ich das gebieten? Unser Problem ist ja, dass wir so ganz romantische Vorstellungen von Liebe haben. Ja? Für uns ist Liebe ein Gefühl, was irgendwie so über uns kommt und wo wir nicht viel machen können und so. Aber biblische Liebe ist kein Gefühl. Biblische Liebe ist eine Entscheidung. Und die Liebe, die Jesus zu Judas hatte, als er ihm die Füße gewaschen hat, die Liebe, die Jesus zu Petrus hatte, als er ihn verraten hat oder verleumdet hat, die Liebe, die er zu den Pharisäern hatte und nachher zu den Soldaten, die ihn gekreuzigt haben, das ist ja kein romantisches Gefühl, dass Jesus gesagt hat, oh, ich finde euch so klasse, ich liebe euch. Ja? Das ist eine Entscheidung, obwohl ihr das tut, liebe ich euch. Und die Liebe in der Bibel ist eine konsequente Entscheidung, jemanden zu lieben, obwohl er eben nicht liebenswert ist. Obwohl er nichts hat, was mich besonders zu ihm hinzieht. In der Bergpredigt spitzt Jesus das ja noch zu und sagt, wenn ihr nur liebt, die euch lieben, was werdet ihr dann für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden. Das ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die Jesus hier gebietet. Und das gilt gerade für schwierige Menschen. Jeder von uns kennt schwierige Menschen, wo es uns schwerfällt, die zu lieben. Das kann der Nachbar sein, der Ehepartner, das können Leute in der Gemeinde sein. Und die zu lieben, klingt simpel, aber ist doch sehr, sehr schwer in der Praxis. Das Schlüsselwort hier in den Versen ist Liebe, im Griechisch Agape, das habt ihr sicher schon gehört. Und die Agape-Liebe der Bibel hat mal jemand erklärt als Liebe auf Vorschuss. Nicht tu was, was dich liebenswert macht und ich liebe dich dann dafür, sondern auch wenn du noch gar nichts getan hast, ich liebe dich auf Vorschuss. Ganz am Anfang von unserem Kapitel in 13,1 steht, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebt er sie bis ans Ende. bis ans Ende. Also Jesu Liebe war nicht Teilzeit, nicht halbherzig, nicht so ein bisschen, sondern sie war vollkommen und konsequent und radikal und bis ans Ende. Jesus liebte die Kinder, Jesus liebte Frauen, Jesus liebte Aussätzige, Jesus liebte Leute, die von der Gesellschaft verachtet wurden, Ausländer, selbst seine Feinde. Er liebte den Verräter Jesus und den Verleumder Petrus. Und Jesus liebte perfekt nach der Beschreibung von 1. Korinther 13, die wir vorhin schon in der Lesung gehört haben. Das lese ich jetzt nicht nochmal. Aber ihr könnt es zu Hause nochmal lesen, diesen 1. Korinther 13. Das ist die Liebe, die Jesus von uns erwartet. Ja? Und kurze Zeit später, in Kapitel 15, 12 und 13, sagt er dann nochmal, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Die Liebe, die wir sonst kennen und in Hollywood-Filmen sehen, das ist eine Liebe, die nimmt, die empfängt, die irgendwas für sich haben möchte. Die Liebe, die Jesus hier zeigt, ist eine, die gibt, die sich selbst gibt, die sich selbst hingibt. Und wen sollen wir jetzt so hingebungsvoll lieben? Hier geht es in dem Versen nicht um den Nächsten allgemein oder um einen Feind oder um sonst wen. Hier geht es um einander. Jesus spricht zu den Jüngern, zur Gemeinde, zu uns. So, und jetzt guckt euch mal nach links und nach rechts um und vor euch und hinter euch. Das sind die Leute, wo Jesus sagt, die sollt ihr lieben. Hingebungsvoll mit einer Agape-Liebe auf Vorschuss lieben. Und ich weiß es nicht, ob ihr jetzt beim Umgucken Leute gesehen habt, wo er sagt, ups, den liebe ich eigentlich nicht oder den finde ich nicht so toll oder mit dem rede ich gar nicht gerne oder irgendwie so. Wenn, dann überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht auf denjenigen mal zugehen könnt. Und wenn diese Art der Liebe bei uns sichtbar ist, dann wird die Welt erkennen, dann werden andere erkennen, dass wir Jünger Jesu sind. Wird, nicht soll. Ja, nicht dann soll die Welt erkennen. Sie wird erkennen, das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Wenn ihr so liebt, dann werden andere Leute an der Liebe miteinander erkennen, dass ihr Jünger Jesu seid. Willst du so hingebungsvoll leben, lieben und an dieser radikalen Liebe als Nachfolger Jesu erkannt werden? Dann prüf dich selbst, prüf die Beziehungen in der Gemeinde, in der Familie, in deinem Umfeld. Und wenn du dann merkst, dass da irgendwas nicht stimmt, dann versuch heute noch den ersten Schritt zu machen auf diesen Menschen zu. Und dann werden andere Menschen erkennen, dass du Jünger Jesu bist. Es war Nacht. Und in dieser Nacht begann die Zeitenwende. Eine neue Ära bricht an, in der wir heute noch sind, bis Jesus eines Tages hoffentlich bald in Herrlichkeit wiederkommen wird. Und Jesus nutzte diese Stunden, um den Jüngern sein Vermächtnis wiederzugeben. Und das sind diese drei Sachen. Jesus wird verherrlicht im Leid. Jetzt wird Jesus verherrlicht im Leid. Jetzt muss Jesus die Jünger verlassen. Und das ist gut so. Jetzt gibt es ein neues Gebot, Liebe als Erkennungszeichen. Das sind die Zeichen dieser neuen Zeitenwende. Lasst uns Jesus als den herrlichen Sohn Gottes sehen, anbeten und ihn so verkündigen. Lasst uns froh sein darüber, dass er zum Vater gegangen ist und nicht ihm hinterher trauern, sondern uns freuen, dass wir den Heiligen Geist haben und ihn so erleben können. Und lasst uns einander hingebungsvoll lieben, damit jeder erkennt, dass wir ihm nachfolgen. Amen.